wie sollen wir als Gemeinde zusammenkommen, wie sollen wir unsere Gottesdienste gestalten. Lasst uns dazu auch aus der Apostelgeschichte lesen, so wie vergangenen Sonntag, diesmal Kapitel 2, Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Ich denke, ein sehr bekannter Abschnitt. Da heißt es von den ersten Christen, die gerade erst zum Glauben gekommen waren, Vers 41, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Ihr kennt ja schon meinen Satz dazu. Damals eine Predigt und 3000 bekehrten sich. Heute 3000 Predigten, bis sich einer bekehrt. So hat sich die Sache verändert inzwischen. Und jetzt unser Text, ab Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle Gläubiggewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam, und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Heute finden in unserem Land und weltweit gesehen ungezählte Gottesdienste statt. Und wenn wir da so per Videoübertragung und Satellit reingucken könnten, würden wir eine ganz ausgesprochen große Vielfalt entdecken. Manche Gottesdienste in großen sakralen Räumen, wo Priester in stocksteifer Atmosphäre ihre Messen zelebrieren, unter Umständen mit ausgefeilter Liturgie, in der jedes Wort festgelegt ist, keines hinzugefügt wird und keines weggelassen. Andere Gottesdienste, wo die Teilnehmer überschäumen vor emotionaler Begeisterung, wo beim Gebet die Hände erhoben werden, Kranke zum Heilungsgebet nach vorne gerufen werden und so weiter. Manche Gottesdienste gleichen eher einer Ein- oder Zwei-Mann-Show. Die große Masse der Besucher lässt das Gebotene wie eine Fernseh- oder Bühnenshow an sich vorübergehen. Wie auf dem Sonnendeck eines Kreuzfahrtschiffes geht es dazu, die Gläubigen liegen in der Sonne und die sogenannten Hauptamtlichen servieren eisgekühlte Getränke und Snacks. Einige von euch haben gehört von den Gottesdiensten der Willow Creek Community Church in Chicago, die weltweit Aufsehen erregt haben, weil ihr ganzer Ablauf total auf suchende Menschen zugeschnitten ist, auf Außenstehende, auf Nichtchristen? Ist das vielleicht der richtige Ansatz? Sollten wir so zusammenkommen? Wie sieht das aus im Blick auf die Versammlung der Gemeinde? Ist es ganz uns überlassen? Ist es in unser Ermessen und Belieben gestellt, wie wir zusammenkommen? Oder hat dazu die Bibel etwas zu sagen? Schauen wir in das Wort Gottes und stellen einige Fragen und lassen uns die Antwort geben. Erste Frage heute Morgen: Wann sollen wir eigentlich zusammenkommen? Das können wir kurz halten. Die Apostelgeschichte zeigt uns und auch die Briefe des Neuen Testaments, dass die ersten Christen am ersten Tag der Woche zusammenkamen. Zunächst kam man sogar täglich zusammen, das hat man aber wohl nicht lange durchhalten können, und dann kristallisierte sich der erste Tag der Woche heraus. Im Judentum war es der letzte Tag der Woche, der Sabbat, der die Woche abschloss und der auch ein Symbol ist für die alte Schöpfung, die einfach mit dem Sabbat zu Ende gegangen ist, und der erste Tag der Woche, an dem Jesus Christus auferstand, von Gott auferweckt wurde, ist ein Symbol für die Neuschöpfung. Da hat etwas ganz Neues angefangen. Ein neues Zeitalter, ein neuer Äon begann mit der Auferstehung. Und das erkannten die Christen, obwohl sie auch die ersten Christen noch Juden waren. Trotzdem rückten sie vom Sabbat ab und erkannten, Gott hat einen neuen Akzent gesetzt auf die Auferstehung. Und die Gemeinde hat da ihren Schwerpunkt. Gott erweckte Jesus an dem ersten Tag der Woche. 50 Tage später Pfingsten war der erste Tag der Woche, als die Gemeinde entstand. Und wir sehen weiter in der Apostelgeschichte und in den Briefen, der erste Tag der Woche ist der geeignete Tag. Fragen wir im Blick auf die Tageszeit, wann ist die beste Zeit? Eindeutig morgens. Weltweit kommen die meisten Gemeinden am Sonntagmorgen zusammen. Warum? Ganz praktisch. Morgens ist man frischer für Lob und Anbetung und auch aufnahmefähiger für das Wort Gottes. Und dann auch noch ein gutes Argument. Man hat den Rest des Tages frei für die Stille, für die Familie, für den einen oder anderen Besuch oder was auch immer anliegt. Natürlich ist das nicht festgelegt. Es gibt auch Gemeinden, die am Nachmittag oder am Abend zusammenkommen. Aber ich halte es aus praktischen Gründen für besser am Sonntagmorgen. Jedenfalls dort, wo der Sonntag ein gesetzlicher Feiertag ist. Zweite Frage, wo sollen wir zusammenkommen? Uns ist aufgefallen, die Judenchristen hier, gleich nach Pfingsten, kamen zunächst im Tempel und in den Häusern zusammen. Der Tempel war vom Alten Testament her das zentrale Heiligtum in Israel. Alles religiöse Leben spielte sich da im Tempel ab. Und zunächst versammelten sich auch die Christen im Tempel, aber das Brot brachen sie in den Häusern. Nicht öffentlich, wo jedermann dabei sein konnte, sondern hier sehen wir schon, dass das Brotbrechen eine Sache für die Gemeinde ist, für die wirklich Gläubigen. Und wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen und bis zu den Briefen, sehen wir, dass es immer mehr dann übergeht von dem Tempel in neutrale Räume. Zum Beispiel als die Heidenmission begann durch Paulus. Er geht zwar zuerst immer in die Synagogen, aber wenn dort das Wort nicht angenommen wurde, wenn das Wort abgelehnt wurde, wenn gelästert wurde über diese neue Lehre, die er brachte, dann sonderte er sofort die Jünger ab und ging mit ihnen in neutrale Räume. In Ephesus hat er sogar eine Schule gemietet, benutzt die Schule des Tyrannus, ein öffentliches Gebäude, und dort kamen die Jünger zusammen, die Christen. Und immer wieder finden wir im Neuen Testament die Gemeinde in den Häusern, bei Aquila und Priscilla und anderen Hausgemeinden. Und in Zeiten der Verfolgung, wie damals, finden wir die Christen auch in Katakomben, im Wald, in Höhlen, in Kellern und an anderen Orten, wo sie Freiheit hatten, sich zu versammeln. Und heute oft, interessanterweise, in Bürogebäuden, so wie hier. Die neuen Gemeinden, die heute gegründet werden, haben oft nicht das Geld, um gleich da tolle Gemeindehäuser zu kaufen oder zu bauen. Und so werden Räume gemietet, wie hier in einem Bürogebäude. Warum nicht? Also, drittens, warum sollen wir zusammenkommen? Die Antwort ist uns besonders in Vers 42 gegeben. Da heißt es, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Diese vier Elemente, die hier genannt werden, sind nicht zufällig. Im dritten Buch Mose im Alten Testament wird das Innere der Stiftshütte beschrieben, der Vorgänger des Tempels, das Zelt der Zusammenkunft, die Stiftshütte, und das Innere, das Heiligtum, das der heutigen Gemeinde entspricht, hatte vier Dinge, die Bundeslade, da lagen die 10 Gebote drin, Lehre, den siebenarmigen Leuchter, Licht. Licht ist ein Bild für Gemeinschaft. Johannes schreibt, wenn wir im Licht wandeln, haben wir Gemeinschaft untereinander. Also siebenarmiger Leuchter, Gemeinschaft, der Schaubrottisch, Brot, das Brot, das wir brechen, und der Rauchopferaltar, ein Bild für die Gebete, die zu Gott aufsteigen. Sehen wir das Heiligtum, der Stiftshütte, vier Dinge und sie passen zusammen, sie korrespondieren mit den vier Dingen, die wir hier in Apostelgeschichte 2,42 lesen. Euch ist das vielleicht nicht so wichtig, aber mir ist das sehr wichtig, dass wir da immer sehen, die Zusammenhänge zwischen Alten und Neuen Testament. Immer wieder im Alten Testament Andeutung, Prophezeiung, im Neuen Testament Erfüllung. Im Alten Testament der Schatten, im Neuen Testament das Wesen der Dinge. So sehen wir es auch hier. Also, gucken wir die Dinge etwas näher an. Apostellehre, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Belehrung ist sehr wichtig in der Gemeinde. Wir kommen zusammen zur Belehrung. Die ersten Christen hatten als Grundlage ihres Glaubens zunächst eigentlich nur das Alte Testament und das sicher nicht komplett, sondern einzelne Rollen. Das war fast unerschwinglich teuer, wenn jemand das ganze Alte Testament haben wollte. Einzelne Rollen des Alten Testaments. Und sie hatten die mündlich überlieferten Reden Jesu. Mündlich überlieferte Reden, die noch nicht als Evangelien schriftlich im Umlauf waren. Das hatten sie. Darum schreibt Paulus den Kolosserchristen: Lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Das Wort Christi waren die mündlich überlieferten Reden des Herrn Jesus. Das war das Wort Christi. Die Christen damals kannten die Bergpredigt und große Teile der Reden im Johannesevangelium kannten sie auswendig und inwendig, weil sie es nicht schriftlich hatten. Sie ließen das Wort in sich wohnen. Und das war Grundlage der Verkündigung, das Alte Testament, die Reden Christi, und die Apostel bekamen von Gott Gaben der Offenbarung, der Prophezeiung, der Erkenntnis und gaben Dinge weiter, die Gott ihnen einfach direkt schenkte in den Versammlungen. Also erster Grund, warum wir zusammenkommen, zur Lehre. Bitte achtet Lehre nicht gering. Denkt nicht, das ist staubtrocken, das ist nur Dogmatik, das ist nur irgendwie für den Kopf. Achtet Lehre nicht gering. Lehre hat einen ganz hohen Stellenwert im Neuen Testament. Allerdings sollte Lehre immer praktisch und seelsorgerlich verkündigt werden. Sonst kann sie wirklich sehr trocken sein. Dann kommen wir zusammen zur Gemeinschaft. Im Neuen Testament finden wir an keiner Stelle Solo-Christentum. Nirgendwo Individualfrömmigkeit. Auch kein Rosinenpicker-Christentum, wo man nur hingeht, wo der berühmte Redner spricht und der ganz großartige Chor singt und Starauftritt und so weiter. Das gibt's im Neuen Testament nicht. Sondern ein verbindliches Eingewurzeltsein in einer örtlichen versammelten Gemeinde. Wenn das Neue Testament von Gemeinschaft spricht, dann ist allerdings mehr gemeint, als 1,5 Stunden nebeneinander auf einem Stuhl zu sitzen. Das ist noch nicht Gemeinschaft. Gemeinschaft, das griechische Wort, das hier benutzt wird, heißt Koinonia, heißt Anteil geben und Anteil nehmen. Bitte in der Reihenfolge. Anteil geben und Anteil nehmen. Es ist keine gute Haltung, wenn man sich hinsetzt und denkt, so, jetzt will ich mal warten, bis irgendjemand mich anspricht, bis irgendjemand auf mich zukommt und mir Anteil gibt. Nein, es ist immer gut, wenn wir zuerst anfangen und uns öffnen und Anteil geben, dann können wir ganz gewiss auch Anteil nehmen. Und ich weiß, manche tun sich da schwerer, jemanden anzusprechen, auf jemanden zuzugehen, aber es ist eine Ermutigung für uns, zuerst Anteil geben. Geben ist immer seliger als nehmen. Nicht nur diese Mentalität haben, alle müssen mich ansprechen und alle müssen sich um mich kümmern, sondern in die Offensive gehen. Dann werden das vielleicht trotzdem auch andere tun. Wie sieht das praktisch aus? Gemeinschaft, Anteil geben und nehmen in der Gemeinde? Gut, das gibt es zunächst innerhalb unserer Zusammenkunft, so wie wir es eben praktiziert haben in unserem Austauschteil zum Beispiel, indem wir Gebetsanliegen sagen. Es wurde gesagt, dass 2 Operationen anstehen jetzt in dieser Woche. Es wurde gesagt, dass andere Gebetsanliegen sind, für die wir danken können, für die wir bitten können. Mitteilungen wurden gegeben, was einem wichtig wurde, wo alle teilhaben konnten. Also Austausch innerhalb unserer Versammlung, aber auch nach der Versammlung, was uns wichtig ist. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass meistens die Brüder, die hier die Leitung haben, am Schluss den Gottesdienst abschließen mit den Worten, so, wir wünschen euch noch gute Gespräche. Und das ist uns sehr wichtig. Gute Gespräche anschließend. Dass wir nicht wie die Hühner vom Hühnerhof stieben, ja, wenn hier das Amen gesagt ist, sondern dass wir Zeit haben, dass wir das auch einplanen, wenn es irgendwie geht, dass wir miteinander reden, ins Gespräch kommen, besonders natürlich mit neuen Besuchern. Es sollte nie einer unangesprochen in diesem Raum sein und wieder den Raum verlassen, ohne dass ihn irgendjemand angesprochen hat. Es sei denn, er geht wirklich wie von der Tarantel gestochen, dann können wir ihm auch nicht nachspringen, ja, dann lassen wir ihn gehen. Das soll nicht auf irgendeine aufdringliche Art geschehen, aber auf ganz freundliche, natürliche, höfliche Art. Es gibt auch besondere Gelegenheiten der Gemeinschaft, gemeinsames Mittag- und Abendessen in der Gemeinde, Gemeindetage, Wochenendfreizeiten, Ausflüge in den Pfälzerwald, wir haben Donnerstag zum Beispiel, Gemeinschaft über den Sonntag hinaus, sich gegenseitig anrufen, Kranken ein schriftliches Grüßlein schicken. Also meine Frau wünscht keinen Besuch, aber über schriftliche Grüßlein freut sie sich ganz gewiss, das weiß ich. Gegenseitig sich einladen und besuchen. Wir freuen uns, dass das viele praktizieren. Es kann vielleicht nicht jeder, aber viele praktizieren das, haben ihr Haus geöffnet, laden ein. Das ist auch ein ganz besonders guter Weg, um neue Besucher und Geschwister in die Gemeinde zu integrieren. Aufeinander zugehen. Unsere Gemeinde soll ein Nest der Liebe und Geborgenheit sein in dieser immer kälter werdenden Welt. Viele fordern atomfreie Zonen und chemiefreie Zonen. Wir möchten gerne hier eine kältefreie Zone haben, ja, eine Zone der Liebe und Wärme in der Gemeinde. Das Ziel soll sein, dass sich wirklich jeder wohlfühlen kann, angenommen weiß, Geborgenheit hat auch in der Familie der Gemeinde. Fred Colvin hat auf unserer letzten Konferenz uns das so ans Herz gelegt. Unsere Gemeinden müssen Stätten sein, in denen Speise und Wärme vorhanden ist. Genau das, was in unserer Welt immer weniger zu finden ist. Speise durch das gute Wort Gottes und Wärme, wo wirklich gute zwischenmenschliche Beziehungen sind. Und da wollen wir alle mithelfen. Speise und Wärme. Wir kommen zusammen zur Gemeinschaft, denn Gemeinschaft bietet auch Schutz vor dem Lauwerden und vor Verführung von außen. Wir kennen das Bild vom Holzfeuer. Mehrere Holzscheite brennen hell und lange. Wenn wir einen wegnehmen, erlischt er bald. Die christliche Gemeinde bietet Schutz vor dem geistlichen Erlöschen und Lauwerden. Und die Bibel selbst verwendet das Bild von der Herde. Eine Herde bietet Schutz, ein einzelnes Schaf gerät leicht in die Dornen oder sogar unter die Wölfe. In der Herde ist Schutz. Und darum, weil Gott unser Bestes im Auge hat, betont die Bibel so stark die Gemeinde. Und der Hebräerbrief ruft uns zu, in Kapitel 10, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist. Schon damals gab es das, als der Hebräerbrief geschrieben wurde, so in den 60er Jahren. Da fingen schon einige an, sich so zu isolieren. Das ist kein guter Weg, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Gemeint ist der Tag der Wiederkunft Jesu. Ich wünschte uns allen eine brennende Liebe zu unseren Zusammenkünften, dass wir uns wirklich nur von ganz triftigen Gründen abhalten ließen, wie zum Beispiel Krankheit oder berufliche Verpflichtungen oder auch Rücksicht auf den Partner, der noch nicht gläubig ist oder was es auch sonst sein mag. Mir ist aufgefallen, zweimal steht hier in dem Text, sie verharrten. Das ist ein ganz starkes Wort, das hier im Griechischen gebraucht wird. Sie verharrten. Das heißt, sie blieben fest, Sie ließen sich nicht beirren. Sie hatten das Zusammenkommen zu einem ganz festen Bestandteil ihres Lebens gemacht. Und da mussten wirklich ganz mächtige Gründe vorliegen, dass diese Christen zu Hause blieben. Wenn wir in diesem Stück mal gelernt haben, nicht nach der jeweiligen Situation, sondern nach biblischem Grundsatz zu handeln, wird es dem Feind nur noch schwer gelingen, uns abzuhalten. Wenn wir natürlich morgens im Bett liegen und dann gucken wir so über die Bettkante raus und es ist regnerisch und wir denken, ach, ziehen wir nochmal die Decke drüber, ja, dann ist klar, dann wird es dem Feind oft gelingen, dass er uns vielleicht gerade von einer Versammlung abhält, in der wir besonderen Segen hätten bekommen können. Denn das hat er immer im Sinn, uns Segen zu rauben. Ich verstehe das nicht gesetzlich, ja. Wie mir mal jemand sagte, jeden Sonntag in die Gemeinde gehen ist doch gesetzlich. Oh, was ist das für ein falsches Verständnis? Da hat jemand überhaupt noch nichts verstanden gehabt von biblischer Gemeinde. Ich möchte euch auch zur Ermutigung noch ein Beispiel erzählen. Ich kenne ein gläubiges Ehepaar und die hatten Sonntagnachmittags Besuch. Ihr Sohn war da und dessen Lebensgefährtin. Und dieses Ehepaar pflegte um 17 Uhr in eine Gemeinde zu gehen und dort das Wort Gottes zu hören. Und da war es 16.30 Uhr und dann guckten sie auf die Uhr und sagten, so, um 17 Uhr ist unsere Versammlung und ihr könnt euch jetzt entscheiden. Entweder ihr bleibt hier oder ihr kommt mit. Eins von beiden, aber wir gehen in jedem Fall. Da haben die erstmal ein bisschen verdutzt geguckt und dann haben sie gesagt, naja, gehen wir mit. Alleine daheim sitzen war ihnen auch zu dumm und dann sind sie mitgegangen. Und einige Zeit später saßen sie unter der Verkündigung und wurden sehr vom Wort Gottes angesprochen. Und einige Zeit später konnte dieser Verkündiger mit ihnen ein Gespräch haben. Wenige Tage später haben die beiden sich von ganzem Herzen zu Gott bekehrt und sie sind heute als Missionsehepaar in Japan und ihre Namen sind Harald und Elke Fanselau. Und das hat Gott getan, weil ihre Eltern damals nach Prinzipien gehandelt haben und nicht nach Augenblick entschieden haben. Das hat Gott gesegnet. Ich weiß, es geht nicht immer so und man muss auch daraus jetzt keine Schablone machen, aber zum Nachdenken wollte ich es euch eigentlich mitgeben heute Morgen. Möchte doch der Herr uns auch dieses Verharren der ersten Christen schenken, aber auch lebendige Versammlungen, wo einem wirklich Entscheidendes fehlt, wenn man einmal nicht dabei sein kann. Ich kann euch sagen, wenn ich sonntags woanders bin zum Dienst, wenn ich nach Hause komme, das ist der Grund, warum ich Silvia nie mitnehme. Ich möchte, dass sie hier ist und wenn ich nach Hause komme, dann kann ich es gar nicht abwarten, bis sie mir erzählen kann, was am Sonntagmorgen hier in der Gemeinde war, was der Herr hier getan hat und wie das hier alles ablief. Warum kommen wir zusammen? Zur Gemeinschaft, aber auch zum Brotbrechen. Zum Brechen des Brotes. Sie verharrten im Brechen des Brotes. Ich will jetzt darüber nicht lange sprechen, aber mir ist der Vers so wichtig im Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 22, 15, wo unser Herr Jesus sagte, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, das Passamahl mit euch zu essen. Jesus hatte damals Sehnsucht, mit den Jüngern das Passamahl zu feiern. Wie viel mehr Sehnsucht muss er heute haben, mit den Gliedern seines Leibes beim Brotbrechen diese wunderbare enge Gemeinschaft zu erleben. Wem diese Sehnsucht zu wenig ist, der kann aber auch noch einen Befehl lesen im Neuen Testament. Jesus sagte zu den Jüngern, das tut zu meinem Gedächtnis. Es ist sogar eine Anweisung, es ist ein Befehl, es ist ein letzter Wille. Es ist nicht in unser Belieben gestellt, ob wir das Brot brechen wollen oder nicht. Es ist eine Anweisung. Und die ersten Jünger kamen auch diesem Gebot nach. Deswegen heißt es von ihnen, sie verharrten im Brechen des Brotes. Und in Apostelgeschichte 20,7 steht der interessante Satz, dass die Jünger in Troas versammelt waren, um das Brot zu brechen. Das war der Grund ihrer Zusammenkunft. Sie waren zusammengekommen, um das Brot zu brechen. Und dann predigte ihnen Paulus und zog die Rede hin bis Mitternacht. Das waren noch Predigten damals. Sie waren zusammen, um das Brot zu brechen. Diese biblische Sicht ist uns fast völlig verloren gegangen, eigentlich haben nur die Brüdergemeinden und einige andere freie Kreise diese Sicht bewahrt. Wir kommen meistens in erster Linie zusammen, um eine gute, erbauliche Predigt zu hören, und das ist auch gut. Aber Brotbrechen ist bei vielen so ein Anhängsel, das vielleicht irgendwann mal sein muss, so 2-3 Mal im Jahr an hohen Feiertagen. Aber das Neue Testament denkt darüber anders. Paulus schreibt, denn so oft ihr von diesem Brot esst, nicht so selten, so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das Mahl des Herrn ist Verkündigung. Wir verkündigen damit den Tod, das heißt den Sieg des Herrn. Und wenn wir denken, jede Woche Brot brechen, wird es nicht langweilig? Ist es nicht immer dasselbe? Da kann ich nur sagen, wenn wir das langweilig finden, was der Herr für uns auf Golgatha getan hat, dann sollten wir auf unsere Knie gehen und beten, Herr, tue etwas mit meinem kalten Herzen. Wenn wir das Brot brechen, das ist eigentlich der heiligste Augenblick im Gemeindeleben. Ich möchte euch so gern das Brotbrechen lieb machen. Es geht Kraft davon aus. Es hilft uns, in der Heiligung zu leben. Man kann nicht in Sünde leben und dann am Brotbrechen teilnehmen. Es spornt uns also an zu einem heiligen Leben. Und noch eine positive Auswirkung für die ganze Gemeinde möchte ich erwähnen. Die Gemeinde, die den Tisch des Herrn in der Mitte hat und wöchentlich das Brot bricht, wird dadurch auch bewahrt, irgendetwas anderes in den Mittelpunkt zu stellen. Wie schnell stehen Menschen im Mittelpunkt in einer Gemeinde? Wie schnell stehen irgendwelche Lehren oder bestimmte Traditionen im Mittelpunkt einer Gemeinde? Wie schnell stehen Nebensächlichkeiten und Äußerlichkeiten im Mittelpunkt einer Gemeinde? Der treue Herr möge uns vor all dem bewahren. Und ich bin fest davon überzeugt, die Christen, die im Brechen des Brotes verharren und jede Woche den Herrn Jesus in die Mitte stellen, haben den besten Schutz vor all diesen Gefahren. Gegen geistliche Immunschwäche ist der beste Schutz. Warum kommen wir zusammen? Zur Lehre, zur Gemeinschaft, zum Brechen des Brotes und zum Gebet, zu den Gebeten. Das gemeinsame Beten gehörte selbstverständlich zum Gemeindeleben damals und auch bei uns. Es war in die Zusammenkünfte integriert. Die ersten Christen nahmen sich sicher noch mehr Zeit für das Gebet in ihren Versammlungen, obwohl sie nicht den Sonntag als gesetzlichen Feiertag hatten wie wir, sondern oft abends nach einem langen Arbeitstag zusammenkommen mussten. Sie verharrten in den Gebeten. Und von daher können wir uns nur wünschen, dass das Gebet immer nie Randerscheinung ist, sondern immer auch seinen Platz hat, einen ganz zentralen Platz. Wir fragten wann, wir fragten wo, wir fragten warum zusammenkommen. Viertens, wie sollen wir zusammenkommen? Wie ist es nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt? So hat ein jeder einen Psalm, ein Lied, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung, schreibt Paulus in 1. Korinther 14, 26. Wo hat er das her? Lasst uns ganz kurz 5. Mose Kapitel 16 aufschlagen. Das ist mir wichtig, dass wir hier die Wurzeln sehen für diese Art des Zusammenkommens der Gemeinde. 5. Mose 16, Vers 16 und 17. 5. Mose 16. Da bekam das Volk Israel die Anweisung, 3-mal im Jahr soll alles bei dir, was männlich ist, vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen, an der Stätte, die er erwählen wird, also im Tempel, am Fest der ungesäuerten Brote, Passa, und am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten, die 3 Wallfahrtsfeste in Israel. Und man soll nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen. Jeder nach dem, was seine Hand geben kann, nach dem Segen des Herrn, deines Gottes, den er dir gegeben hat. das ist mir wichtig, man soll nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, war eine Regel in Israel. Damals dreimal im Jahr nur die Männer mit sichtbaren Segnungen sollten sie kommen. Wir heute, immer wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, alle Gläubigen sollen nicht mit leeren Händen kommen, alle gehören zum königlichen Priestertum, wie wir gelesen haben in der Offenbarung eingangs, und wir kommen nicht mit sichtbaren Segnungen unbedingt hierher, dass wir Ernte mitbringen aus unserem Garten oder vom Feld. Wir dürfen geistliche Segnungen mitbringen in die Zusammenkunft. Mit dem, was uns der Herr in den letzten Tagen geschenkt hat. Erkenntnis, irgendein Anliegen auf dem Herzen, Mitteilungen, Gebete, die wir mitbringen in unserem Herzen, die uns wichtig sind. Das ist ein Hauptschlüssel für lebendige Versammlungen, wenn Christen das beherzigen, nicht mit leeren Händen kommen. Und das ist vor allen Dingen an uns Brüder gerichtet, dass wir nicht kommen und so hier reinstolpern, sondern dass wir etwas mitbringen, was wir dem Herrn bringen wollen an Anbetung, an Lob, zu seiner Verherrlichung, dass wir einen Beitrag mitbringen. Das ist ganz wichtig für uns Brüder und Schwestern. Und ich will eines ganz deutlich sagen, wir sind hier am Sonntag nur so geistlich, wie wir die ganze Woche über gelebt haben. Die Versammlung der Gemeinde am Freitag oder am Sonntag spiegelt das geistliche Leben wider, das wirklich vorhanden ist. Wir können hier keine Show abziehen am Sonntagmorgen. Und das wollen wir auch nicht. Wir sind hier nur so geistlich, wie wir die ganze Woche über gelebt haben. Also noch einmal Betonung, das Neue Testament kennt kein Ein- oder Zwei-Mann-System. In den ersten Gemeinden trugen viele zur Gestaltung der Zusammenkunft bei. Eine Konsumentenhaltung, bei der man sich beriesen ließ, war verpönt. Paulus schreibt, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder, nicht so hat einer oder so haben zwei. Das ist nebenbei bemerkt auch eines der Hauptkennzeichen wachsender Gemeinde in der ganzen Welt. Wachsende Gemeinden gestalten lebendige Versammlungen, an denen viele Glieder der Gemeinde aktiv beteiligt sind. Vorher herrscht sogar eine erwartungsvolle Atmosphäre. Bei einer lebendigen Versammlung ist der auferstandene Christus die Mitte, der Heilige Geist regiert und viele Gaben kommen zum Nutzen aller zum Einsatz. Musikalische Gaben, Wortbeiträge, Erlebnisse, Gebetsanliegen, Gebete, Lehrgaben, Leitungsgaben, ein breites Spektrum. Zum Schluss noch kurz ein letztes, eine fünfte Frage. Wozu kommen wir zusammen? Ich darf es nochmal so hier auf der Folie zeigen, wie ich es auch am Freitagabend gesagt habe. Wir kommen zusammen nach oben zur Anbetung Gottes. Anbetung sollte immer Bestandteil unserer Zusammenkünfte sein. Dass Gott groß gemacht wird, verherrlicht wird. In den Gebeten und durch die Beiträge. Nach innen zur gegenseitigen Auferbauung. Das ist Hauptziel, Hauptzweck unserer Zusammenkunft. Auferbauung. Nicht zuerst Evangelisation. Unsere Versammlung ist da zur gegenseitigen Stärkung, Ermutigung, Auferbauung, Belehrung, Förderung im Glauben. Und dabei, wenn das geschieht, werden wir auch zugerüstet, um mit brennenden Herzen in die Welt hinauszugehen, die aus allen Wunden blutet, um dort Zeugen Jesu zu sein. Draußen sollen wir evangelisieren in erster Linie. Draußen, in Gesprächen, durch Bücher und Kassetten, die wir weitergeben, in Zeugnissen, bei offenen Abenden, bei Fachvorträgen, bei Parkgottesdiensten, bei Tebus-Einsätzen und. Wir haben ungezählte Möglichkeiten zu evangelisieren. In dem Beruf, wo wir stehen, in der Nachbarschaft, überall. Und nicht in erster Linie die Sonntagsversammlung. Wir wollen hier die Gegenwart Gottes unter uns erleben. Das wollen wir erbitten. Das soll unser Anliegen sein. Und zwar ganz real und spürbar, dass der Herr unter uns ist Darauf wollen wir unsere Herzen ausrichten. Daraufhin wollen wir auch alle unsere Beiträge ausrichten. Unsere Versammlung hier ist keine Plattform zur Selbstdarstellung. Der Herr bewahre uns vor solcher Torheit. Nein, er soll im Mittelpunkt stehen. Er soll groß gemacht und verherrlicht werden. Wenn das wirklich unsere Einstellung ist, wird Gott sich gewiss unter uns offenbaren. Dann wird sein Wort lebendig sein. Es wird Hungrige speisen und Schwache trösten. Sein Geist wird seine Kraft entfalten. Er wird Jesus Christus als den Gekreuzigten und Auferstandenen vor unsere Augen stellen. Und ich bin fest davon überzeugt, er wird auch Sünder in Gottes Licht stellen und zur Umkehr leiten. Auch das wird dann immer wieder geschehen. Auch wenn wir das nicht offiziell planen und alles darauf ausrichten. Das wird ganz automatisch geschehen. So wie in 1. Korinther 14, 25 klassisch von Paulus formuliert ist. Und so wird er der Ungläubige, wenn er in eine solche Veranstaltung kommt, in eine solche Versammlung lebendiger Gemeinde, dann wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Wenn das wahrscheinlich auch nicht wörtlich passiert, dass jemand hier auf sein Angesicht fällt, aber das dürfen wir doch schon einige Male erleben, dass auch hinterher Menschen einfach bezeugt haben, dass davon etwas zu spüren war, dass der Herr in unserer Mitte war. Und das wünschen wir uns, das wollen wir erbitten für unsere Versammlungen. Ich komme zum Schluss. Ich will dem Ulf noch eine Arbeit abnehmen, nämlich den Sack zuzubinden. Wie sollen wir uns als Gemeinde versammeln? Habt ihr gemerkt, wie schnell wir an dem Punkt auch pragmatisch werden? Pragmatisch heißt so zweckmäßig denken, so rein menschlich. Wie schnell wir nach unserem eigenen Gutdünken handeln wollen. Oder wie uns auch vielleicht manche kirchliche Traditionen mit ihrem Gottesdienstverständnis geprägt haben und noch wie Eierschalen hinter den Ohren kleben. Auch das kann sein. Lasst uns doch auch in diesem Bereich einzig und allein der Heiligen Schrift folgen. Wir wollen zusammen beten und wenn es geht, dazu aufstehen. Herr, unser Gott und Vater, wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du auch lebendige Versammlungen haben möchtest, wo du dich offenbarst als der Lebendige, als der, der die Herzen kennt, als der, der seine Kinder segnen möchte, der sich offenbaren möchte unter uns, der reden möchte in Herzen, die vielleicht auch traurig und verzagt sind, entmutigt sind, aber auch Herzen, die Speise brauchen, die einfach Weiterführung brauchen. Danke, Herr, dass du so großartige Ziele hast, wenn wir uns versammeln. Herr, gib, dass wir von deinem Wort her neu erkennen, dass es um dich geht in unserer Zusammenkunft. Nicht um uns Menschen in erster Linie und schon gar nicht um die Außenstehenden. Es geht um dich, unseren lebendigen Gott. Und so gib uns, dass wir in dieser Haltung zusammenkommen können, dass wir auch nicht mit leeren Händen kommen, nicht mit leeren Herzen, sondern dass wir das mitbringen, was du uns geschenkt hast, dass wir es hier weitergeben zu deiner Verherrlichung und zum Segen für unsere Geschwister. Herr, wir danken dir, dass du unsere Versammlungen segnen willst, heute und weiterhin. Lass uns auch hierin wachsen. Amen.